Guten Tag. Ein jeder weiß, dass Kinder Erziehung benötigen. Doch die Kinder wünschen sich Beziehungen auf gleicher Augenhöhe, jenseits jeder noch so gut gemeinten Erziehung. Ist so etwas realistisch? Hubertus von Schönebeck hat sich dieser Frage gestellt, als er Lehrer in der Schule war. Er erkannte, dass Kinder durch Erziehung und Pädagogik nicht wirklich erreicht werden. Er beendete den Schuldienst, um eine wissenschaftliche Studie darüber durchzuführen, ob Erwachsene mit Kindern tatsächlich gleichwertige postpädagogische Beziehungen herstellen können. Dies gelang und er konnte über seine Forschungen zum Dr. Phil promovieren. Hubertus von Schönebeck hat zahlreiche Fachbücher zur postpädagogischen Thematik geschrieben und ist seit über 25 Jahren in der Familien- und Erwachsenenbildung tätig. In Vorträgen und Seminaren stellt er Amikation und Unterstützen statt Erziehen vor. Eltern und Pädagogen, Lehrern und Erziehern, Professoren und Studenten. Aus einem Vortrag vor Schülerinnen der Bundesbildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in Klagenfurt in Österreich entstanden die Mitschnitte, die Sie hier hören. Nach einem kurzen Einführungsvortrag in die Thematik der Beziehung ohne Erziehung werden vielfältige Fragen und Statements der Schülerinnen beantwortet. So ist ein Hörerlebnis entstanden, bei dem sich miterleben lässt, was es bedeutet, wenn man Kindern einmal jenseits der Erziehung und Pädagogik begegnet, auf gleicher Augenhöhe. Die CD wird herausgegeben vom Freundschaft mit Kindern Förderkreis e.V. Sie können Amikation auf der Homepage des Förderkreises besuchen, www.amikation.de. Jede Rückmeldung ist willkommen, Zustimmung wie Kritik. Schicken Sie Ihre Mail an amikation@t-online.de. Und lassen Sie sich ermutigen, diese CD zu kopieren und weiterzugeben an Freunde und Bekannte. An alle, die sich Amikation live einmal gern anhören könnten. Die unbegrenzte Vervielfältigung zu privaten, unkommerziellen Zwecken ist ausdrücklich gestattet und kostenfrei. Hören Sie nun Amikation live, die neue Welt des Kindes, unterstützen statt erziehen.
Ja, ich heiße Hubertus von Schönebeck. Ich bin eingeladen worden, um euch Rede und Antwort zu stehen zu dem Konzept Kinderjahrerziehung nahen. Wie es funktioniert und was dahinter steckt und was ihr vielleicht für eure eigene Praxis, beruflich oder privat, von dieser Idee mitnehmen könnt. Zunächst mal möchte ich sagen, dass die Idee, nicht zu erziehen, nicht besser ist als die Idee zu erziehen. Und zwar deswegen nicht besser, weil man nicht erkennen kann, was richtig und was falsch ist. Ich komme aus einer Denkschule oder aus einer philosophischen Richtung, wo man sagt, das Erkennen der Wirklichkeit ist nicht objektiv möglich, sondern jeder kann immer nur aus seiner Sicht heraus die Welt interpretieren und deuten und erkennen, aus der Zeit, in der man lebt. Und wenn man dann sagt, meine Erkenntnis ist besser als die von jemand anderem, dann gilt das nicht. Es ist immer nur eine private Erkenntnis und das gilt nicht nur in der ethischen Frage, in der Frage des Miteinanderumgehens, sondern das gilt auch in der Physik in jeder Hinsicht. Und wenn man dann ganz empört und entrüstet ist und sagt, aber ich weiß doch, es gibt die Schwerkraft und keiner kann übers Wasser laufen, dann ist das nach dieser Denkrichtung, aus der ich komme, dennoch eine subjektive Erkenntnis, die vielleicht dann alle Menschen auf der Welt teilen. Bis dann mal jemand kommt, der sagt, ja, aber wenn du dich dreimal am Ohr ziehst, kannst du doch übers Wasser laufen. Dann wird doch wieder was Neues erkannt. Also da hat keiner recht. Und wenn da keiner recht hat, bei den vielen, vielen Erkenntnissen und Möglichkeiten, dann bleibt einem gar nichts anderes übrig, als sich persönlich zu entscheiden, welche von diesen vielen Angeboten nehme ich jetzt an. Also rauchen oder nicht rauchen. Linksrum zum Bahnhof oder rechtsrum zum Bahnhof. Also es wird nicht mehr danach gesucht, was wirklich richtig ist, sondern es wird gefragt, wer bin ich und was ist mein Weg in dieser Vielfalt? Also stellt man sich so eine große Plattform vor, so eine große Ebene, meinetwegen hier dieser Fußboden. Und auf dieser Plattform sind alle Phänomene, die Tiere und die Steine und die ethischen Werte und die Erkenntnisse, alles ist dort gleich ebenig, gleichwertig. Und man muss so seinen Pfad durch diese Ebene finden. Das ist das Bild der Gleichwertigkeit. Es gibt eine ganz andere Denkschule, von oben nach unten, richtig und falsch, wo man sagt, es gibt aber richtige Erkenntnisse und das ist besser als das andere, objektiv besser. Und dann ist man also nicht in der Ebenenvorstellung, sondern in dieser Leitervorstellung Und das ist das, was ich nicht mehr mache. Und beide Denkschulen haben auch einen Namen. Diese Gleichwertigkeitsdenkschule ist die Postmoderne mit der persönlichen Entscheidung. Man muss ja sehen, welchen Weg man da gehen will. Und das andere ist die Moderne. Wenn ihr euch mit Amikation beschäftigt, mit Nichterziehen, betretet ihr das Land der Postmoderne, der Gleichwertigkeit. Und von daher gilt es auch nicht zu sagen, Nichterziehen ist besser als Erziehen. Man sagt dann, es ist ein anderer Weg. Und wenn man das gut findet, sagt man, das ist mein Weg zu den Kindern. Ein anderes Bild ist, dass da so zwei Türen sind. Das ist die pädagogische Tür. Wer durch die Tür geht, erzieht die Kinder, weiß, was für sie richtig ist, weiß, was besser ist, als die Kinder das erkennen, trägt für die Kinder die Verantwortung, hat eine Vormundschaft, ist zuständig dafür, dass die Kinder Menschen werden. Und bei dieser Tür sagt man, das ist für mich nicht so. Die Kinder sind schon richtige Menschen, ich trage nicht für sie die Verantwortung. Ich muss nicht dafür sorgen, dass sie richtige Menschen werden, die sind schon welche. Also da sind zwei Türen, man weiß nicht, welche die richtige ist, die wirklich richtige ist. Man muss sich entscheiden und damit konfrontiere ich euch natürlich auch heute Vormittag. Es gibt keine wahre Erkenntnis, sondern nur persönliche Wege. Und was ist denn euer Weg zu den Kindern? Wie wollt ihr mit Kindern umgehen? Ja, da kann man drüber ins Gespräch kommen und Fragen beantworten und keiner muss den erziehungsfreien Weg gehen. Das ist eine Einladung. Und nicht, dass man sagt, ja, das ist das wirklich Beste und das Neueste und das Schönste und so müssen alle mit Kindern umgehen. Das ist nicht der Sinn, sondern der Sinn ist eine Einladung. Man kann, wenn man will, anders mit Kindern umgehen als die Tradition. Das sage ich immer ganz gern vorneweg, denn sonst ist von Anfang an ein anderes Denken im Gespräch, dass man nämlich überlegt, der will das Bessere und dann steigt man gar nicht aus dem erzieherischen Paradigma, aus dem erzieherischen Denken aus. Denn im erzieherischen Denken geht es nach meiner Auffassung immer darum, das wirklich Richtige zu erkennen und mit den Kindern etwas zu machen, was ihnen zu einem wertvolleren Menschsein verhilft. Also, dass die nicht rauchen. Das ist besser, als wenn sie rauchen. Dass sie ausgeschlafen sind, ist besser, als wenn sie nicht ausgeschlafen sind. Dass die nicht klauen, ist besser, als wenn sie klauen. Man will immer den besseren Weg finden und bemüht sich, dass die Kinder das übernehmen. Ich habe eine persönliche Wertung. Meine Privatmeinung und meine privat bessere Sichten, also ich finde Rauchen ungesund, aber ob das für alle Menschen so gilt und für meine Kinder, das müssen die anderen schon selber sehen. Ja, das vielleicht am Anfang. Also es ist nicht die wirkliche Wahrheit, sondern nur ein Weg. Dann eine zweite Sache, die ich vielleicht sofort anspreche. Was bedeutet es denn, eine erziehungsfreie Haltung zu haben? Das bedeutet nicht, eine neue Methode sich zuzulegen. Dass man sagt, ich mache es jetzt auf die postpädagogische Art, weil das für die Kinder gut ist. Und man könnte ja auch sagen, nicht erziehen ist für die Entwicklung des Kindes besser, als wenn man doch erzieht. Dann weiß man immer noch, was für Kinder gut ist, nämlich diesmal das Nichterziehen. Dann wäre es etwas Methodisches, das ist bei mir nicht gemeint, sondern wenn man sagt, ich erziehe nicht, dann macht man das nicht, weil das für Kinder gut ist. Die Frage gilt gar nicht. Man macht das, weil man für sich entscheidet, ich habe keine Lust, aus Kindern Menschen zu bilden, formen, erziehen. Das will ich nicht. Die sind schon richtige Menschen. Ich will das nicht. Also, es ist der Rückzug auf sich selbst. Was will denn ich und wie will ich mit den Kindern umgehen? Und daraus kommt dann das Handeln. Das Handeln kommt also nicht daher, weil man für die Kinder was Tolles erreichen will, dass die Frage gilt gar nicht. Die ist pädagogisch. Die ist nicht verboten. Nur die ist nicht mein Ansatz. Man hat sich verabschiedet von der Frage, was ist für andere Menschen gut, sondern man fragt sich, was ist für mich sinnvoll. Dann noch die Menschenbildgeschichte. Welche Bilder hat man denn vom Nächsten, vom Anderen? Wo kommen diese Bilder her? Die sind in der eigenen Biografie entstanden. Aus der eigenen Kindheit bringt man Bilder mit. Also, ob vielleicht schwarze Leute richtige Menschen sind. Oder ob die nicht besser Sklaven sind und Nigger sind. Und wenn ihr euch vorstellt, ihr wärt am Mississippi groß geworden vor 200 Jahren, da würden eure Eltern euch erzählt haben, eure Verwandten und Bekannten und Freunde, dass die Schwarzen gar keine richtigen Menschen sind. Und das glaubt man ja dann auch, weil alle das erzählen. Und wenn man dann so mit den Schwarzen zu tun hat, mit den Sklaven auf der Farm, dann weiß man als kleines Kind, als mittleres Kind, als großes Kind, als Erwachsener, dass man es mit fast richtigen Menschen zu tun hat. Aber die ganz richtigen Menschen, die haben politische Rechte, die haben das Wahlrecht und die spricht man auch anders an und die sind weiß. Und keiner der Farmersleute da unten am Mississippi kommt auf die Idee, dass man da Unrecht tut, wenn man die mit der Peitsche haut oder wenn man sie verkauft. Denn Schwarze sind keine richtigen Menschen. Das ist das Bild, was die dort im Herzen tragen. Dann kann einem passieren, dass man ist also 20 Jahre und verkauft die Baumwolle für die Eltern in New York, weil die gerade nicht können, und kommt mit Bürgerrechtern ins Gespräch. Große Diskussion, und die Bürgerrechter in New York erzählen, dass die Schwarzen doch richtige Menschen sind. Und dann ist man vielleicht verwirrt und fängt nochmal an, richtig drüber nachzudenken. Und dann fährt man nach Hause und sieht die mit anderen Augen, mit einem anderen Herzen, und vielleicht ändert sich dann ganz viel. Und in so einer ähnlichen Situation bin ich auch. Wir werden groß mit den Informationen über die Welt von unseren Eltern und unseren Großen. Was unsere Eltern uns erzählen, das übernimmt man erstmal. Ab und zu guckt man auch, ob es denn stimmt. Also auf dem Ding, auf dem ihr sitzt, also das ist ein Stuhl. Woher wisst ihr das? Wenn man also durch die Gegend krabbelt mit einem Jahr oder mit 9 Monaten und knallt mit dem Kopf vor so einen Apparat, dann ist man etwas erstaunt und guckt die Eltern an, die Mutter, und sagt, Mama, was ist das eigentlich, wo ich da vorgedonnert bin? Natürlich nicht mit Worten, die können auch noch nicht reden, ist jetzt ein Bild. Und die Mutter erklärt die Welt und auch diesen Apparat und sagt, das ist ein Stuhl. Und da kann man sich drauf setzen, man kann drauf klettern, man kann es umwerfen, eine Barrikade machen, man kann es anzünden und Kunstwerk machen, Geld verdienen aus Holz, aus Metall. Wir bekommen 1000 Informationen über diesen Apparat und nachher weiß man auch, was ein Stuhl ist. Aber das kommt ja irgendwo her, aus der Kindheit, wie es einem die Großen der Zeit, in der man lebt, vermitteln. Und man fragt noch andere Sachen. Was ist das große Gelbe da oben? Das ist die Sonne. Was macht die Sonne? Dies und das. Und die Sonne wandert. Ne? Sonnenaufgang, Mitte, Sonnenuntergang. Und dann kommt in der Schule der Sachkundelehrer, man ist in der 3. Klasse, und der sagt, nee, die Sonne wandert gar nicht. Die Sonne steht fest. Wir wandern. Er sagt doch was ganz anderes. Und dann guckt man sich die Welt an, den Lehrer an, die Sonne an, und denkt sich seinen Teil und geht wieder spielen und sagt, der spinnt, denn die Sonne wandert doch. Aber eins kann ja nur stimmen, was ist die Wahrheit? Dann kommt der Physikunterricht, der ist mal 13, 14, 15, und dann lernt man zu glauben, dass wir mit der Erde um die Sonne rumfahren, Sonnensystem. Ich glaube das ja auch. Ich habe ja auch Physik studiert mal, ich war mal Lehrer. Nur, ich war noch nicht oben, ich habe es noch nicht überprüft. Und vor 500 Jahren wäre man getötet worden, wenn man das laut gesagt hätte, wir wandern um die Sonne, Kopernikus, Galilei, so hochgefährlich, solche Ansichten zu äußern. Und vor 3000 Jahren hätte der Vater gesagt, also die Sonne, das ist ein Gott, da musst du knien und beten. Wir bekommen die Information von unseren Großen und glauben das dann auch mehr oder weniger und leben so. Und das gilt nicht nur für den Stuhl und die Sonne und alles andere, sondern auch für die unsichtbaren Fragen. Fragen nach den unsichtbaren Sachen. Was ist Liebe? Was ist Hass? Was ist Gleichgültigkeit? Was ist Motivation? Und man bekommt Informationen. Nur vor 500 Jahren war das anders, vor 3000 Jahren, in 500 Jahren. Und dann kommt auch die Frage, auf die es heute Vormittag ankommt, wer bin denn ich, Mama, Papa? Ja, du bist ein Kind. Aha. Was ist denn ein Kind? Die Frage wird am ersten Tag schon gestellt, am Geburtstag nicht mit Worten. Man kriegt immer die Antworten und 1000 Informationen, was Kinder denn für Leute sind. Da müssen die Arme wachsen, müssen die Zähne wachsen, da muss also die und die Nahrung sein. Und im Übrigen sagen die Eltern, musst du erst ein richtiger Mensch werden. Wieso? Ich bin doch schon ein richtiger Mensch. Ja, sagt die Mutter dann so, irgendwo schon. Aber da fehlt was ganz Wichtiges. Was fehlt denn? Es fehlt die Fähigkeit, auf eigenen 2 Beinen durchs Leben zu gehen. Ja, ja, sage ich dann als Baby, ich kann auch nicht mal krabbeln. Nein, das meine ich nicht, sagt die Mutter. Ich meine was Psychologisches, dass du für dich die Verantwortung übernehmen kannst. Dass du in eigener Regie, in Souveränität deinen Tag meisterst. Das kannst du noch nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Das mache ich an deiner Stelle. Ich bin für dich verantwortlich, bis du das selbst kannst. Das hört man von der Mutter, ich liebe dich und ich bin für dich verantwortlich. Das hört man vom Vater, von allen Erwachsenen. Und ich habe das nun so gesehen, dass ich sage, die Babys halten dagegen und sagen, das stimmt doch gar nicht. Ich bin ein Souverän. Ich kann selber spüren, was für mich gut ist. Und das habe ich 9 Monate trainiert in deinem Bauch, Mama. Wann soll ich schlafen? Wie viel soll ich schlafen? Wann soll ich meine Turnübungen machen? Also die machen ja im Bauch ganz viel Bewegung. wann soll ich anfangen mit den Übungen, wann bewege ich zum ersten Mal mein Händchen und wie viel Nahrung brauche ich, wie viel Sauerstoff brauche ich, die ganze Biochemie. Ich habe da schon selbst mitgemanagt. Ich bin trainiert darin, für mich Verantwortung zu übernehmen. Ich brauche Ressourcen, also Dinge, die mir zum Überleben helfen. Gebärmutter war das früher, jetzt sind es Mama und Papa und Gesellschaft. Ich brauche Leute, die sich auskennen, ich brauche Pfadfinder, die mich unterstützen, aber ich brauche niemals jemanden, der mir sagt, ich bin doch kein Souverän. Ich gehöre mir selber. Und ich möchte meinen Weg in eigener Verantwortung gehen. Und wenn es eine Panne gibt, dann muss man sehen. Dann hoffe ich ja, dass mir auch jemand aus einer Zwickmühle hilft. So wie wenn du, Papa, im Gebirge wanderst und hast dich verlaufen, hoffst du auch, dass dir jemand den richtigen Weg weist. Aber niemals wird zu sagen, du wärst nicht souverän. Nein, sagen die Eltern, das stimmt nicht. Selbstverantwortlich, das musst du lernen. Und sie haben das Bild vom Kind, kein Souverän. Wird er erst. In diesem Punkt ist Entwicklung nötig. Und dieses Bild ist den Kindern erzählt worden, ist euch erzählt worden, ist mir erzählt worden. Das glaubt man dann auch. Menschen werden erst richtige Menschen. Kinder müssen da sich entwickeln. Nicht die Haare und die Zähne, nur, sondern auch die innere Welt. Da muss sich die Souveränität und Selbstverantwortung entwickeln. Und so sieht man sich dann selbst, so sieht man die anderen Kinder, so sieht man es in den Büchern. Und wenn man das studiert und lernt, dann liest man also berühmte Leute, die was geschrieben haben, Maria Montessori oder Alexander Neel oder Kant oder Comenius oder Pestalozzi und alle, die schreiben und sagen, ja, die Kinder werden erst souverän. Die sind noch nicht selbstverantwortlich. Warum sollte das nicht stimmen? Das ist das Bild vom Kind, kein Souverän. Muss man ihm helfen, dass er das wird? Kann sich noch nicht ganz selbst gehören. Da muss also, gibt es Fehlentwicklungen. Die fangen jetzt vielleicht an zu klauen oder die trinken und da muss man eingreifen und dafür sorgen, dass in der inneren Welt, in dem Selbstbild des Kindes, die richtigen Pflanzen wachsen, Bäumchen der Erkenntnis. Nun komme ich daher und sage, ich sehe das alles ganz anders und ich sage, sie sind souverän, ich habe also ein anderes Bild vom Kind. Und Bilder vom Nächsten kann man nicht beweisen, man kann nur das hören und sich entscheiden. Wenn wir den Farmer besuchen am Mississippi mit einer Zeitreise, wir können ihm nicht beweisen, dass die schwarzen Menschen sind. Wie wollen wir denn den Beweis führen? Mit einem Hauttest oder Bluttest, Intelligenztest? Letztlich ist es eine Vermutung, dass Frauen richtige Menschen sind. Ja, es ist eine Hypothese, ein Bild der heutigen Zeit. 10.000 Jahre haben die Männer anders darüber nachgesonnen, haben gesagt, die richtigen Menschen sind die Männer und Frauen gehören an die zweite Stelle. Sie gehören zum Beispiel nicht in die Politik, kein Wahlrecht für Frauen. Ist ja ganz lange so gesehen worden. Das Bild hat sich erst langsam geändert durch die Frauenbewegung. Und seit wann gibt es Wahlrecht in unseren Gegenden? In Deutschland 1918, Österreich 1919, in England 1928, in Frankreich 1946, in der Schweiz Appenzell-Innerrhoden, ein kleiner Kanton in der Schweiz. Das wollten die Männer nicht. Nein, wurde dreimal abgestimmt, Frauen kriegen kein Wahlrecht. Das hieß für mich im Klartext, Frauen sind nicht gleichwertige Menschen. Männer sind wertvoller. Und dann musste das Bundesgericht in der Schweiz die erst anweisen, im Jahr 1990, Frauen sind gleichwertig. Und wenn ihr nach Ägypten guckt und wenn ihr zu den Taliban nach Afghanistan guckt, dann sind die Männer, ganz viele dort, felsenfest davon überzeugt, dass Frauen nicht ganz richtige Menschen sind. Welches Bild ist denn richtig? Es fängt von der Zeit ab, von der Gegend ab, in der man lebt. Und wenn es solche unterschiedlichen Bilder gibt, muss man sich entscheiden. Was ist mein Weg, ein Mann, zu Frauen? Gleichwertig oder nicht? Wenn ich mich dafür entscheide und sage, nee, Frauen sind nicht richtige Menschen, dann merken die Frauen das auch. Dann habe ich eine chauvinistische Haltung, das kommt über. Wie? Durch die ganze Art, wie man miteinander umgeht. Die Gestik, die Mimik, die Ausstrahlung. Und wenn ich im Herzen trage, sie sind gleichwertig, kommt das andere über. Wenn man im Herzen trägt, aufgrund seiner Lebensgeschichte und ist überzeugt davon, die Kinder müssen erst Menschen werden, richtige, müssen erst selbstverantwortlich werden, dann merken die Kinder das an der Ausstrahlung. Mama und Papa lieben mich, das ist klar. Aber sie meinen allen Ernstes und sie lesen solche Bücher, ich müsse erst ein Souverän werden. Ja. Oder mein Papa sieht das anders. Der geht davon aus, dass ich schon ein richtiger Mensch bin und dass er nicht mein Vormund zu sein hat. Dass er auf einer gleichwertigen Ebene mit mir umgeht. Natürlich setzt er sich dagegen zur Wehr, wenn ihm was nicht passt, wenn ich Dinge tue, wo er anderer Auffassung ist und wo ihm das zu viel wird. Er sagt Nein und Stopp, aber wenn er mich stoppt und wenn er Nein sagt, sagt er nicht gleichzeitig mit dem Herzen, ich habe Recht. Das tut er nicht. Ich kann mein Selbstbild behalten. Das ist anders, als wenn man jemanden stoppt und sagt, und außerdem, nicht nur die Schokolade weggeben, ist es wichtig, dass du mal was einsiehst. Es geht mir doch nicht nur um die Zigarette, die ich dir wegnehme. Das Mädel ist 13 Jahre alt. Sondern mir ist wichtig, dass du auch die innere Zigarette wegtust. Dass du nicht mehr ein Rauchermädchen sein möchtest. In deiner inneren Welt musst du dich ändern, weil das ungesund ist und da bist du noch nicht souverän. Das sind unterschiedliche Grundpositionen. Und ich stelle nun die Position vor, dass man auf die Souveränität setzt und dieses andere Bild im Herzen trägt. Ja, das habt ihr ja irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ob euch das so aufgegangen ist, dass es darum geht. Aber deswegen bin ich ja da, um, wenn das unklar ist, darüber ins Gespräch zu kommen und Fragen zu beantworten. Ja, dann sage ich noch ein bisschen was zu meiner Person. Ich habe mal was Pädagogisches studiert. Ich wollte mit Kindern arbeiten, wollte in der Schule arbeiten als Lehrer. Und mich hat immer gestört die Haltung, die dahinter stand, diese Missionshaltung. Wir müssen helfen, dass aus Kindern Menschen werden. Und das hat mich daran erinnert, wie man früher nach Afrika ging, um den Negern zu helfen, zivilisierte Menschen zu werden. Und nicht, um sie zu versklaven. Das sind ja nur die bösen Weißen, sondern die netten Weißen. Und die hatten ein Bild davon, dass man dem Schwarzen helfen muss, in die richtige Zivilisation reinzukommen. Und das ist ja vorbei. Man geht ja nicht mehr nach Afrika und sagt, wir haben Recht, wir sind die Europäer. Und wenn ihr in Kenia einen Urlaub machen solltet, Fotosafari, man macht mit dem Jeep so eine Rundreise und kommt in ein Dorf, natürlich sind das Hütten und dann gibt es Gespräche und dann freundet ihr euch mit schwarzen Leuten da an und man unterhält sich über dies und das und dann strahlt ihr nicht aus, mein Gott, ich dich schon sehe und ich habe die richtige Kultur, sondern es gibt einen Austausch schon gleich zu gleich. Wie machst du das? Wie ist dein Alltag? Und wie kriegst du das hin mit den Kindern? Und das ist Gleichwertigkeit. Keine Mission mehr. Man hat nicht mehr den Impuls, die Neger zu zivilisieren. Und genau das sollte ich aber tun. Ich sollte die Kinder zivilisieren, ihnen helfen, dass sie hier in dieser Kultur ankommen. In der Schule mit Subjekt, Prädikat, Objekt und mit A plus B in Klammern zum Quadrat und mit Sinus und Cosinus und mit dem Wissen, wie lang ist der Amazonas, wie hoch sind die Pyramiden. Und da habe ich gesagt, bin ich bescheuert? Ich bin doch hier nicht jemand Missionar, der unterentwickelten Menschen hilft, richtige Menschen zu werden. Die Kinder sind richtige Menschen. Ich möchte sie treffen, ich möchte ihnen begegnen. Dann schauen wir mal, was passiert. Ich bringe auch mein Wissen mit. Vielleicht hilft ihnen das, vielleicht auch nicht. Aber ich habe doch nicht den Auftrag, Menschen zu bilden und zu formen und fand ich entsetzlich. Steht aber in jedem Buch drin. Und da war ich natürlich kontra. Und dann habe ich ein paar Bücher gefunden, die in meine Richtung gingen. Und heute sage ich, ja, Anfang der 70er Jahre begann dieses erziehungsfreie Denken, das postpädagogische Denken. Dann habe ich so studiert, Examen gemacht, habe in der Schule gearbeitet, ein Jahr lang die Kinder anders angesprochen. Die haben das auch gemerkt. Und die Kollegen haben das auch gemerkt. Und wenn man Kinder 45 Minuten als Königswesen anspricht, dann richten die sich innerlich auf. Das finden die gut. Obwohl man sie ja unterdrückt in der Schule. Die können ja nicht denken, was sie wollen. Ne? Ich bestimme, was gedacht wird. 45 Minuten. Buchseite 45. Keine Gedankenfreiheit. Die Menschenrechte gelten nicht für Schulkinder. Die gelten überhaupt nicht für Kinder. Wenn man das Bild hat, sie sind noch keine richtigen Menschen. Dann gibt es nicht das Menschenrecht auf Gedankenfreiheit. Du kannst nicht denken, was du willst. Ich ordne an, was gedacht wird. Du kannst nicht sagen, was du willst. Keine Meinungsfreiheit. Die Kinder werden in ein Gefängnis eingesperrt, was man Schule nennt. Sie bekommen Beurteilungen, die nicht bestellt worden sind. Also ich habe sie dann schon unterdrückt. Aber ich habe ihnen gleichzeitig gesagt, mit dem Herzen, dass ich nicht über ihnen stehe. Und das haben die verstanden. Die haben ihr inneres Königtum gesehen. Und der Kollege, der nach mir kam, Herr Meier und Frau Müller, die sagen das anders. Und dann haben die Kinder dagegen gehalten, Herr Müller, wir sind schon richtige Menschen, das seid ihr nicht. Und die haben Aufstand gemacht, 6 Minuten. Der Lehrer hatte also Disziplinschwierigkeiten, der nach mir in die Klasse kam. Und das kriegt dich zu hören. Du machst die Kinder wild, du wiegelst sie auf. Und ich habe gesagt, bei mir sind die sehr diszipliniert, die bringen sehr gute Leistungen. Das verstanden die Kollegen nicht, denn bei ihnen wurden die Kinder wild. Und das war ein Kuddelmuddel. Ich bin also aus der Schule wieder rausgegangen nach einem Jahr wegen der Schwierigkeiten mit den Erwachsenen. Dann habe ich das erforscht an der Uni, ein Praxisprojekt gemacht, 2,5 Jahre. Die Kinder waren 3 bis 17. Ich habe mich mit denen getroffen, nachmittags und in den Ferien, so 3, 4 Tage mal zusammen. Was passiert denn, wenn ich aufhöre, der Missionar zu sein? Wenn ich mich nicht für Kinder verantwortlich fühle? Geht die Welt unter oder kommt was ganz Neues? Dann habe ich darüber einen Bericht geschrieben, einen Forschungsbericht, Doktortitel bekommen und bin seit 1980 dabei, anderen Erwachsenen das zu erzählen. Man kann, wenn man will, durch diese Tür gehen und Kinder nicht erzieherisch, postpädagogisch sehen. Und viele sagen, Quatsch aber auch. Und einige denken, da ist was dran, und noch wieder einige von den einigen, die sagen, das probiere ich aus, das mache ich so. Dann führe ich Seminare durch mit Eltern und Lehrern, die das gut finden, dass die da ein bisschen sicherer werden, was das bedeutet, und mache eben auch Vorträge, und das hat mich heute zu euch gespült. Dann gibt es ein paar Bücher, die ich geschrieben habe, und wie es dann so kommt, lesen das die Leute, also ihr, und eure Lehrerin sagt, da ist was dran, das können wir diskutieren, das hilft euch vielleicht, eure eigene Position zu finden, wie immer die dann ausgeht. Ja, und dann schließt sich jetzt der Kreis, ne? Bin ich hier, um Rede und Antwort zu stehen für diese Idee, Kinder anders zu sehen als die Tradition, sie schon für vollwertige Menschen zu halten. Auf dem Kopf des Babys sehe ich sofort die Königskrone der Souveränität, und die Tradition sagt, nein, nein, die Krone muss rauswachsen, wie die Zähne, das braucht Jahre. Recht hat davon beiden keiner, man muss sich nur entscheiden und seinen Weg gehen. So, jetzt halte ich mich an, jetzt habe ich euch so ein bisschen was erzählt. Jetzt seid ihr dran, welche Fragen, wie soll es weitergehen, was steht denn auf dem Zettelchen?
Eine freundschaftliche Beziehung zu Kindern ohne Erziehung kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, muss man ja auch nicht. Also, ich trete ja nicht an, um die Leute zu überzeugen. Und wenn jemand sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dann sage ich, okay, musst du dir auch nicht vorstellen. Erst wenn jemand sagt, ich bin da neugierig, wie du das meinst, wie könnte das denn abgehen, dann sage ich, na, willst du es wirklich hören? Und dann erzähle ich was. Aber wenn einer nur sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dann ist ja gut. Muss er sich auch nicht vorstellen. Ich kann es mir vorstellen. Ja? Und es macht keinen Sinn, gegen die Vorstellung anderer anzurennen. Erst wenn der andere sagt, ich bin neugierig, erzähl mal, Hubertus, dann erzähle ich. Ich bin kein Missionar. Ja? Wenn der einer das nicht hören will und das komisch findet, ist geschenkt. Da muss von dem anderen, nicht von mir, mehr kommen. Ich muss nicht zu Leuten gehen und sie rumkriegen. Also ich sehe mich eher wie ein Künstler, der sein Bild malt oder sein Musikstück aufführt, und die anderen sitzen dabei und hören sich das an. Und wer sagt, so ein Quatsch, ist ja gut. Und wenn einer sagt, wieso hast du die rote Farbe da oben in die Ecke gemacht? Erzähl doch mal, verstehe ich nicht. Dann kann ich was erzählen. Und wenn einer sagt, dieses mit den freundschaftlichen Beziehungen, das kann nicht funktionieren, das ist okay. Mehr will ich dazu erstmal nicht sagen. Ich will auch nicht alles erklären.
Kinder brauchen Grenzen.
Naja, also das ist so ein berühmter Einwand aus der Tradition, der daher kommt, weil man ja die Grenzen sieht. Ich sage dann dazu, Grenzen lassen sich gar nicht verfehlen. Die Welt ist voller Grenzen, voller Stolpersteine, voller Stopps und voller Neins. Es ist jetzt nicht so, dass die Kinder das benötigen und brauchen für ihre Entwicklung. Das ist aber da gemeint. Ich sage, Stolpersteine, Grenzen lassen sich nicht vermeiden. Sie finden sowieso statt. Was für die Entwicklung nötig ist, sage ich, das geht mich nichts an. Für die Entwicklung ist jeder selbst verantwortlich. Insofern sehe ich also sehr wohl die Grenzen. Ich sage, sie lassen sich nicht vermeiden. Aber wie viele Grenzen denn der Einzelne jetzt braucht, wir alle brauchen, keine Ahnung. Also ich kann von mir sagen, ich habe nicht gerne Grenzen. Du brauchst auch Grenzen, Hubertus, sag ich, bist du bescheuert? Ich würde doch gerne übers Wasser laufen können. Ich würde doch gerne einen Antigraf-Antrieb haben hier im Schuh, dann kann ich fliegen. Ich brauche keine Grenzen. Vielleicht brauche ich mal Grenzen, muss man ja mal sehen. Wenn ich im Weltall lande und nicht aufgepasst habe mit meiner Antigravitationskraft. Ich weiß es nicht, wie viele Grenzen jemand braucht. Die Frage interessiert mich auch nicht. Ich sage, Grenzen finden statt. Die lassen sich nicht vermeiden. Hinter der Frage, also hinter dem Statement, Kinder brauchen Grenzen, steht ganz klar die pädagogische Haltung. Wir wissen, wir haben eine Idee davon, was für Kinder gut ist, fühlen uns in der Pflicht und in der Verantwortung. Und ein Punkt, um aus Kindern richtige Menschen zu machen, dass die tolle Menschen werden, gehört diese Grenzengeschichte. Das ist wichtig für sie. Dann sage ich, woher willst du das denn wissen, was andere brauchen? Ja, du siehst keine Grenzen. Sage ich, natürlich sehe ich Grenzen, ich bin ja nicht blind. Keiner kann übers Wasser laufen.
Das ist alles nicht neu. Es werden doch nur neue Namen verwendet. Statt Erziehung wird Amikation, unterstützen statt erziehen und Freundschaft mit Kindern gesagt.
Ja, da ist dann sich dieses Gespräch auch beendet. Wer das alles so sieht, das ist ja ganz in Ordnung. Ich bin ja nur davon überzeugt, dass es ein inhaltlicher Unterschied ist. Durch diese Menschenbildunterschiede, der eine hat dieses Bild, der andere hat jenes Bild. Und der eine sagt, Frauen sind keine richtigen Menschen. Und der andere sagt, Frauen sind doch richtige Menschen. Das sind für mich richtige, gravierende, inhaltliche Unterschiede. Entweder sagt man zu den Schwarzen, das sind Nigger, Oder man sagt, das sind Bürger. Und wenn einer sagt, das ist doch nur ein unterschiedlicher Name, weiß ich nicht. Also ich übertrage diese Radikalität der Bilder auch auf die Eltern-Kind-Beziehung. Wie man das dann nennt, ob man dann sagt, Amikation oder Nichterziehen, das ist dann wieder eine andere Überlegung. Aber es geht ja um die Erkenntnis. Erkenne ich etwas anderes? Ja, sage ich, ich erkenne auf dem Kopf der Frauen die Königskrone der Gleichwertigkeit. Ich erkenne das nicht, sagt der andere. Das ist der Unterschied. Und dann kommt die Frage, wie man das nennt. Wie soll man das nennen? Naja, ich habe dann halt mal Freundschaft mit Kindern gesagt, statt Erziehung. Und das war dann sehr missverständlich, weil dann jeder sagte, wir wollen auch freundschaftlich mit Kindern umgehen. Das will jede Erziehung. Ja, sage ich, so ist das aber nicht gemeint. Und dann war der Begriff unscharf. Und dann habe ich dann schärfer formuliert, einen schärferen Begriff genommen, um den Unterschied deutlicher zu machen, unterstützen statt erziehen. Dieses Wörtchen statt hat dann die Erziehung schon so, hat man sich so abgegrenzt. Daher kommt vielleicht auch die Vermutung, dass das nur um Namen geht, weil freundschaftliche Beziehung, das wird ja keiner ablehnen zu Kindern, nicht sehr freundliche Beziehung. Aber dahinter steckt eben richtig eine inhaltliche Kontroverse, die der Begriff vielleicht zu unscharf fasst. Und deswegen gibt es den Begriff unterstützen statt erziehen.
In manchen Punkten finde ich Amikation gut, in anderen nicht. Zum Beispiel bei Drogen und Alkohol.
Ja, das ist dann die persönliche Reaktion auf diese Philosophie. Und da ist jeder sein eigener Chef. Der eine findet das gut, der andere dieses gut. Das habe ich nicht irgendwie zu messen an, sage, ja, wie kann man denn nur oder so. Man kann was übernehmen, man kann es auch bleiben lassen. Und wenn man sich an der Problematik mit den Drogen stört, na gut, nur da denke ich dann weiter nach. Die Kinder sind selbstverantwortlich und ich greife da nicht in ihre Entwicklung ein. Wenn sie auf die Steckdose treffen, auf den heranbrausenden Lastwagen treffen oder auf die Drogen treffen, das ist ihre Sache, damit klarzukommen. Aber es ist auch meine Sache, damit klarzukommen. Kann ich mit ansehen, wie jemand gleich stirbt? Der balanciert auf dem Brückengeländer, geht 1000 Meter runter, sage ich, doch mal gucken, wie er da gleich so segelt. Es gibt ja so eine Leute, die gucken sich das an, wie der andere gleich in sein Verderben rennt. Da kommt wieder die Frage, wer bin ich? Eine alte Frau fällt hin. So. Wie lange macht die das wohl noch? Kann man ja sein, so jemand, ne? Wer bin ich? Und wenn ich sage, der helfe ich, dann bin ich ein Helfer. Wer bin ich? Kann ich mit ansehen, was dort passiert? Ich habe mein Wissen, meine Erkenntnis, meine Welt. Und meine Welt findet für mich statt. Und wenn nach meinem Wissen jemand dort in die Steckdose packt, der ist tot, und ich das nicht will, muss ich was tun, damit ich gut da rauskomme. Ich möchte keine Grenzüberschreitung erleben, dass jemand über meine Grenzen drüber trampelt. Und wo meine Grenzen sind, das ist ja ganz unterschiedlich. Meine Grenze ist leider heute vor deinem Bauch. In diesen deinen Bauch kommt keine Schokolade. Da kommt das Vollkornbrot. Sag ich zu der Tochter, die ist 5 Jahre alt. Und sagt das Mädel, Papa, du spinnst, das ist mein Bauch. Mein Bauch gehört mir. Ja, sag ich, der Spruch ist gut, aber in dem Zusammenhang hast du Pech. Denn meine Grenze ist heute leider nicht an meinen Fingernägeln. In Haarspitzen, sondern meine Grenze ist leider heute vor deinem Bauch. Wo ist meine Grenze? Und wenn meine Grenze vor dieser Droge ist, und das ist hier der Punkt, und vor dem Alkohol ist, dann sage ich, in diesen deinen Bauch kommt kein Alkohol. Ja, ich kann da wohl trinken, was ich will. Ich bin souverän und selbstbewusst. Sagst du mal, ja, sage ich. Aber ich bin ja auch noch da. Nicht vergessen. Es geht um dieses Kind in der ganzen Angelegenheit. Um mich. Ich bin für mich verantwortlich. Wie du für dich. Und was kann nach meiner Verantwortung für mich jetzt gleich passieren? Ein Atomkraftwerk? Nein, sage ich. Eine Autobahn durch meinen Kindergarten? Nein, sage ich. Dass jemand da umgebracht wird, eine Messerstecherei irgendwo, dass ein Ausländer angepöbelt wird? Nein, sage ich. Dass Alkohol getrunken wird? Nein, sage ich. Und wenn ich Nein sage, setze ich mir dafür ein. Das ist der nächste Punkt, der hinter dieser Frage lauert. Wie kann man seine Grenze verteidigen? Ja, das muss man dann gucken. Mit sanften Worten, mit harten Worten, mit Macht auch. Die Macht der sanften Stimme, die Macht der lauten Stimme, die Macht der Muskeln, die Macht der Finanzen, die Macht der Überraschung. Welche Macht setzt sich ein? Kann ich gewinnen? Nein. Das Atomkraftwerk wird gebaut, die Autobahn wird auch gebaut, der Mann ist dann doch abgestochen worden und mein Kind trinkt doch Alkohol. Vielleicht kann ich nicht gewinnen, vielleicht kann ich doch gewinnen. Also, ich als Großer, als Person, als Kind, als großes Kind, ich lasse mir auch nichts gefallen. Und wenn ich sehe, für mich ist das nichts, was da gleich passiert, dann interveniere ich. Nicht, weil ich Recht habe. Und nicht, weil das gut für den anderen ist, weil ich das nicht mit ansehen kann.
Es ist unmöglich, nicht zu erziehen, weil Beeinflussung immer stattfindet.
Das ist eine Definitionsfrage. Ich sage ja nicht keine Beeinflussung. Ich sage nur keine pädagogische Beeinflussung. Was ist denn eine pädagogische Beeinflussung und was ist eine nicht pädagogische Beeinflussung? Also Beeinflussung findet immer statt, sage ich. Das ist logisch und banal, das kann man nicht abstellen. Aber ob eine Beeinflussungsfarbe dabei ist, eine Beeinflussungsnuance dabei ist, ich habe recht, sieh das ein. Ich bin für dich verantwortlich, das muss nicht sein. Wenn ich die Schokolade wegnehme, das Taschenmesser wegnehme, das Streichholz wegnehme, ist eine Beeinflussung. Ob ich gleichzeitig sage mit dem Herzen, mit der Ausstrahlung, ich habe recht, muss man nicht tun. Ich kann das Messer wegnehmen und nicht sagen, ich habe recht. Ich sage dann nur, ich kann es ihm mit ansehen. Hier stehe ich kann nicht anders. Und das wäre eine nicht pädagogische Beeinflussung. Ja? Also wenn man sagt, Beeinflussung findet immer statt und deswegen findet auch Erziehung immer statt, dann hat man nicht verstanden den Unterschied zwischen pädagogischer Beeinflussung und nicht pädagogischer Beeinflussung. Was man ja auch nicht verstehen muss. Wenn man verstehen will, muss man genauer hingucken und differenzieren.
Ohne Erziehung kann ein Kind in der heutigen Welt nicht überleben.
Ja, das ist die Frage der Menschenbilder. Wenn man nicht erzieht, was passiert dann? Gleiten die Kinder ins Chaos ab? Das ist auch eine schwierige Geschichte. Normalerweise sagt man, bleib mal auf dem Teppich. Also, wenn man Kinder mag, was man ja nicht muss, man kann Kinder versklaven, in die Bergwerke schicken und so weiter. Aber wenn man denn Kinder mag, und das wäre der Konsens, das ist die Übereinstimmung von allen, die überhaupt darüber nachdenken. Also, ich gehe davon aus, dass ihr auch irgendwo Kinder mögt. Anders, ich rede nur mit Menschen, die Kinder mögen. Amikation ist nicht für Menschen, die Kinder blöd finden. Für die weiß ich nichts. Die können ja trotzdem meine Bücher nehmen und sich da irgendwelche Gedanken rausnehmen. Ich schreibe nur für Menschen, ich rede nur mit Menschen, die Kinder mögen. Wenn man sie denn mag, was macht man dann? Da muss man sie erziehen. Das ist die eine Fraktion. Die anderen sagen, wenn du sie magst, lass ihre Identität in Ruhe. Dann werden sie stark bleiben. Die Menschen werden mit der Kraft geboren, sich zu lieben. Ihr Lebenswille ist da. Und diese Kraft, ich bin okay, ich bin hier schon richtig, ich gehöre mir selber, ich kann mich lieben, diese Kraft wird kleiner gemacht, wenn man sagt, jeden Tag, du gehörst dir noch gar nicht selber. Da muss erst in dir was Richtiges passieren. Du kannst sie noch nicht richtig lieben, du kannst ja Fehler machen. Dann wird die Kraft auf sich zu setzen kleiner. Und diese Kraft auf sich zu setzen, sich zu akzeptieren, sich zu lieben, diese Kraft, sage ich, ist das beste Fund, die größte Energie, der größte Motor, um mit dem Leben klarzukommen. Diese Lebensfreude. Das mache ich nicht kleiner. Wenn man nicht erzieht, hört man auf, diese Kraft kleiner zu machen. Also werden die Kinder umso besser mit dem Leben zurechtkommen, wenn sie nicht erzogen werden. Das ist meine Antwort. Wenn man jemanden erzieht, geht man davon aus, dass das erst ein richtiger Mensch werden muss. Dann kann er sich noch nicht so akzeptieren, wie er ist. Kann er was falsch machen? Ich sage, man kann nichts falsch machen. Keiner weiß, was richtig ist. Die Menschen zu messen an richtig-falsch kann man tun, ist nicht mein Weg. Ihr könnt keine Fehler machen. Wer will euch denn sagen, was ein Fehler ist? Wer steht denn über euch? Wirklich, zu Recht, eure Eltern, die Gesellschaft, die Lehrer, ein Philosophieprofessor, sind alles Privatpersonen mit ihrer Fantasie. Man kann keinen wirklichen Fehler machen. Wenn man etwas tut und das geht daneben, die Tränen kommen oder das Fahrrad ist kaputt, wird man es ja nicht nochmal machen. Man kann sich korrigieren, aber man sagt nicht zur Vergangenheit, du warst falsch. Dann sagt nämlich das Eben, die Vergangenheit, wieso diskriminierst du mich? Eben war ich gültig, das habe ich verstanden. Ich setze nicht die Vergangenheit herab mit dem Etikett Fehler, falsch. Das ist so ein Döppen. Ich döppe nichts, auch nicht meine Vergangenheit. Nicht, dass ich es dann nicht anders mache. Das ist was anderes, als wenn man an sich, von sich glaubt, ich kann Fehler machen und es gibt richtig und falsch. Das geht gar nicht. Ihr tut schon irgendwas. Aber lasst euch nicht messen, ihr müsst euch nicht messen lassen, an der Messlatte von anderen Leuten, die sagen, richtig und falsch. Muss nicht sein. Kann man machen. Kann man mit sich machen lassen. Habt ihr ja auch wahrscheinlich euer ganzes Leben lang mit euch machen lassen. Muss man aber nicht mit sich machen lassen. Und ich habe es mit meinen Kindern nicht gemacht. Ich habe sie nicht gemessen und richtig falsch. Und meine Kinder konnten keine Fehler machen. Die konnten es auch nicht richtig machen. Die leben in einer Welt, wo es nicht wirklich richtig und falsch gibt. Wenn man Mensch ärgerlich nicht spielt und geht aus seinem Häusle raus nach rechts, das ist falsch. Aber nur bei dieser Verabredung, dass Mensch ärgerlich Spiel hat die und die Regeln. Wenn man beim Fußball den Ball mit der Hand anfasst, gibt es einen Elfmeter, sagt man auch, das war falsch. Aber nur, wenn man überhaupt Fußball spielen will. Welche Verabredung wollt ihr denn mitmachen? Die Mathematik, 3 und 3 ist 7, das ist richtig. Wenn man sagt, ich lasse mich auf die ganze mathematischen Schnickschnack nicht ein. Mathematik verdirbt die Seele. Da wird die Welt aufgeteilt in Häppchen, in 1 und 2 und 3. Da geht meine intuitive Fähigkeit kaputt. Ich will das nicht, ich will keine Mathematik. Die macht mich irre im Kopf. Ich habe eine andere kulturelle Vorstellung, sagt so jemand mit 5 Jahren. Ich denke gar nicht dran, in der Schule diese Mathematik zu lernen. Ich möchte die Weisheit der Indianer behalten, der keltischen Völker behalten, von asiatischen Völkern behalten. Mathematik ist höchst gefährlich. Bringt die Atombombe vor. Ja, vielleicht auch den Kühlschrank und die bessere Medizin. Aber ich mag das nicht. Und deswegen werde ich jedem Lehrer sagen, 3 und 3 ist 7. Das ist meine Wahrheit. Das soll nicht stimmen. Dann sagt der Lehrer, das ist falsch. Der hat eine ganz andere Vorstellung. Es kommt immer darauf an, in welcher Spielregel man ist. Und wenn man der Spielregel zustimmt und sagt, jawohl, wir spielen Fußball und packt dann den Ball mit der Hand an, dann war das falsch. Aber nicht objektiv. Insofern kann man keine Fehler machen, sag ich. Und man kann groß werden und von sich selbst glauben, Fehler machen geht nicht. Was ich mache, mache ich. Punkt. Der Rest der Welt muss zugucken. Und wenn es dann Tränen gibt, kann ich es ja korrigieren. Aber ich werde mir nicht mehr anstecken, dass ich falsch und schlecht bin. Und dann tut man das weg aus seinem Leben und lebt etwas leichter.
Bei negativen Entwicklungen der Kinder muss man auch auf psychischer Ebene eingreifen. Das muss doch sein.
Ich weiß nicht, was sein muss. Wenn man das aber doch meint, zu wissen, was sein muss, dann gehört man eben in ein Land, wo die Leute davon ausgehen, dass man wirklich was erkennen kann. Nicht verboten. Tradition. Ich bin nur jemand anders. Das wäre eine Kritik an mir, dass man sagt, also du mit deinem Souveränitätskram, da das geht nicht. Okay, das ist eine Kritik, wie man das nicht mitmacht. So, der erste Punkt. Wenn man da aber nicht bei stehen bleibt, sondern sagt, also ich finde das nicht richtig, Hubertus, aber wie kriegst du das denn in den Griff? Wie schaffst du denn, dass die Kinder nicht abgleiten in die Klauerei und in Alkohol und Fremdenfeindlichkeit? Das liegt dir doch bestimmt auch am Herzen. Erzähl doch mal, also du machst da nicht so frühe Eingriffe. Wie ist deine Vorstellung, das mit den Drogen hinzukriegen, wenn diese Frage noch käme, nachgeschoben? Und nicht nur, es geht nicht und man muss. Und irgendwie so eine leichte Empörung und Entrüstung kommt, wie kann man denn nur, sondern so eine Neugier, dann kann ich was erzählen. Ich bin ja dann auch bemüht, dass die nicht auf die schiefe Bahn kommen. Nicht meinen von mir, ihm ist alles egal. Das wäre ja laissez-faire. Lässt die Kinder machen, was sie wollen. Das ist nicht mein Ansatz. Ich lasse ja nur ihre Identität, ihre innere Welt, ich gehöre mir, das Innere, das erkenne ich. Da habe ich Respekt vor. Aber ob das ich gehöre mir dann auch geschehen kann, zur Tat kommen kann. Ob er das dann auch tun kann in meiner Gegenwart, ist eine ganz andere Frage. Aber ob ich ihm beibringen muss, er muss sein Herz ändern, da sage ich nein. Jeder hat seine Identität, sein Bild von sich selbst. Da gehe ich nicht dran. Doch, musst du bei Kindern. Ihr müsst, wenn ihr in den Beruf geht, an die Herzen der Kinder rangehen. Das ist wichtig. Dafür werdet ihr ausgebildet in der Tradition. Ich weiß ja nicht, wie das hier im Haus ist. Aber normalerweise in pädagogischen Institutionen werden die Herrschaften ausgebildet, nicht nur, dass die Kinder dann gut kneten können und gut töpfern können und gut rechnen können, sondern dass sie eine innere Entwicklung mitmachen, die unserer Gesellschaft entspricht. Dass sie also die richtige innere Welt entwickeln. Ihr müsst ans Herz der Kinder ran. Und wenn die Konflikte mit der Faust regeln und im Herzen wächst, ich bin ein guter Faustkämpfer, ich kann mit meinen Ellenbogen den Konflikt regeln, dann muss man da ran. Und diese Ellenbogenpflanze herausziehen und da muss eine Diskussionspflanze rein. Da muss das Rauchkraut aus der Seele gezogen werden, da muss das Gesundkraut rein. Die richtige Entwicklung vornehmen. Das ist die Aufgabe von pädagogischen Menschen. Kann man ja machen. Ich mache das nicht. Nicht, dass ich das Rauchkraut gut finde. Dann sage ich meiner Tochter was von meinen Ideen. Guck mal, es gibt das Gesundkraut. Pflanz doch mal, wenn du willst, in deine Seele die Rose, die Tulpe des Gesundkrautes. Nicht, dass ich recht habe. Ist eine Möglichkeit. Das und das sind die Risiken. Und dann nehme ich ihr nicht das Rauchkraut weg. Wenn sie will, kann sie ein Nicht-Rauchkraut pflanzen. Das ist ihre Entscheidung. Das ist eine andere Art, mit Menschen umzugehen, als wenn man sagt, raus damit, aber zügig. Und heutzutage meckert man ja nicht mehr und sagt, hörst du wohl auf zu schlagen, sondern Rollenspiel, Kreisgespräch, Ich-Botschaften, Augenhöhe und so weiter. Sanfte, einfühlsame Art, damit per Selbsteinsicht das Unkraut gezogen wird. Und da wird mal ganz toll trainiert mit viel Psychologie, und mal Beispiele und Rollenspiele und was ihr so auch lernt an Techniken, um die Seele des Kindes in die richtige Richtung zu bringen. Habe ich nichts mit zu schaffen. Ich lasse die Seele anderer Leute in Ruhe, aber nicht ganz in Ruhe. Ich komme mit meinen Vorstellungen in das Land des anderen, jetzt auch in euer Land rein und euer Seelenland und erzähle euch was von meinen Blumen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das in eure Seele pflanzen. Ich erzähle euch nur meine Geschichte und was ihr davon übernehmt, ist wirklich eure Sache.
Wie kann ein behindertes Kind selbstverantwortlich sein?
Ja, das ist die Frage, was mit dieser Selbstverantwortung gemeint ist. Es ist nicht gemeint, dass die tun können, was sie wollen, sondern nur die innere Kraft für sich zu spüren, zu schmecken, zu merken, zu fühlen, vielleicht später dann auch zu sagen, das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Und diese Kraft, diese Fähigkeit, das tut mir gut, das tut mir nicht gut, sage ich, ist bei jedem Organismus vorhanden. Ob es eine Amöbe ist oder ob es ein Vogel ist oder ob es ein Mensch ist und ob der Mensch ein Nobelpreisträger ist oder ob er geistig behindert ist, der hat das Gefühl, was ihm nutzt und was ihm nicht nutzt. Das ist meine Idee.
Das ist aber schwer zu erkennen.
Natürlich kann man nicht erkennen, was eine Fliege will oder was. Schon schwierig zu erkennen, was ein Baby will, was dann nur schreit. Ne? Da denkst du erst, es hat Hunger, es hat Bauchschmerzen, es will getragen werden. Das machst du deinen Katalog durch von 10 Punkten, schreit er immer noch. Ne? Was willst du erkennen, was dein Freund will, wenn er ein komisches Gesicht macht? Das ist nicht leicht, die Leute zu erkennen. Und wenn sie dann noch behindert sind, wo man nicht keine große Ahnung hat, ist es schwer zu erkennen. Das ist nicht mein Thema. Mein Problem ist er denn noch selbstverantwortlich? Nein, sagt man. Kinder nicht. Behinderte, also in dem Stadium auch nicht mehr. Das kann man ja meinen. Und ich sage, doch. Wo ist denn deine Selbstverantwortung? Sag ich, tief in ihm drin. Was für ein Quatsch, das muss man doch erkennen können. Da sage ich, vielleicht bist du nicht kundig genug. Es ist eine Vermutung, dass die selbstverantwortlich sind, die Menschen. Es ist eine Vermutung, dass du das bist. Das weiß ich nicht, ich kann mich ja nicht angucken. Aber es ist mein Bild von anderen Menschen. Und es ist auch mein Bild von Behinderten. Und dann sage ich zu den anderen, ihr müsst da umso sorgfältiger mit umgehen, weil diese Selbstverantwortungskraft sehr viel schwerer zu erkennen ist bei solchen Leuten. Wie kann man da in Kontakt kommen? Schwierig. Aber ich sage, sie ist da.
Amikation hört sich für mich nach Egoismus an.
Ja, das ist die Frage nach der Sozialität des Ganzen. Ist das nicht so, jetzt kann ich machen, was ich will, für den Rest ist mir egal. Wenn man da nur noch dann an sich denkt. Das sehe ich natürlich anders. Also, wenn man jemanden nicht sein Ich gehöre mir wegnimmt. Du gehörst dir. Egal, wie du drauf bist. Du kannst dich lieben, wie du bist. Du kannst keine wirklichen Fehler machen. Und das Ganze gilt nicht. Der kann auf sich setzen, der behält seine Selbstliebe. Ich liebe mich, ich bin der Mittelpunkt des Universums, ich bin der wichtigste Mensch auf diesem Planeten. Das kommt dann. Schwappt das nicht über, dass er sich über andere emporschwingt. Ich habe so ein Bild, dass die Leute, wenn sie denn so drauf sind, sich lieben, und für sich immer das Beste wollen. Also das Beste zum Essen, zum Anziehen und so weiter. Und sie wollen von den anderen Menschen auch das Beste, was die zu bieten haben. Das Beste von Papa, das Beste von Mama. Das ist nicht das Gequengel und Genörgel und Geschrei und Gemecker, sondern das Beste von den anderen Menschen ist deren Lächeln, deren Gewogenheit, deren Zuneigung, deren Liebe. Ich möchte nicht irgendwas von dir, ich möchte dein Bestes. Wie immer in meinem Leben will ich das Beste haben. Ich will von dir dein Lächeln und deine Liebe. Wie kriegt man das denn? Da muss man was für tun. Das heißt, ich kümmere mich um dein Lächeln, nicht weil das für dich gut ist, dass es dir dann gut geht, das ist auch schön, bin ich auch nichts gegen, sondern weil mir das schmeckt, weil mir das was bringt, wenn du dann mich freundlich behandelst. Ich kümmere mich um den Nächsten, nicht weil das dann für den wieder gut ist, auch schön, sondern weil mir das was bringt. Die Nächstenliebe kommt automatisch nach der Selbstliebe. Wenn man sich denn liebt, will man das Beste auch vom anderen, man will dessen Liebe. Also Selbstliebe hat so einen sozialen Automatismus. Man will nicht vom anderen dessen Gemecker haben. Ist mir doch egal, dann meckert er ja. Der ist ja mal so nicht egal. Ja, deswegen bin ich da nicht bei. Ich sage, wenn man sich selbst liebt, gibt es einen sozialen Automatismus. Diese Leute sind sehr einfühlsam in die Welt anderer, weil die gerne deren Gewogenheit haben möchten. Wenn man gestört wird, sich selbst zu lieben. Du bist noch nicht richtig, was hast du denn wieder angestellt? Meine Güte nochmal, wenn man noch nicht mal einen Brief mit Ich anfangen darf, ne? Habe ich gelernt als Kind. Man darf sie nicht in den Vordergrund stellen. Wenn man gestört wird, sich selbst zu akzeptieren, du musst besser werden, ich habe mehr Recht, du machst das so und so, dann geht dieser Automatismus verloren. Dann will man natürlich auch für sich was rausholen, aber nicht mehr so einfühlsam, sondern wo ist mein Vorteil, wo ist mein Vorteil? Man ist ja irritiert und gestört und wie wenn man einem Hund 3 Tage Wasser wegnimmt, normalerweise kann er mit Wasser gut umgehen, aber wenn man ihm 3 Tage kein Wasser gibt und dann sieht er irgendwo ein Wasserschälchen, dann ohne Rücksicht auf Verluste. Und das machen diese selbstliebegestörten Leute auch. Wenn sie denn eine Chance haben, für sich was rauszuholen, ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist Egoismus. Egoismus ist die Konsequenz der nicht entfalteten Selbstliebe. Wenn die Leute nicht richtig an sich glauben können, dann können sie auch mit den anderen nicht richtig umgehen.
Wie kommen amikativ aufwachsende Kinder in einer pädagogischen Welt zurecht?
Sie können das gut auseinanderhalten. Bei den Eltern ist das so, bei Oma und Opa ist das anders. Und sie kriegen mit, wie die Menschen drauf sind. Sie wissen, es gibt Leute, die meinen, dass sie recht haben. Und wenn die Oma dann schimpft, keine Hände gewaschen, dann wissen die Kinder, ja, sie meint mal wieder, dass sie recht hat. Und sie sind dann nicht hämisch und lachen die Oma aus, sondern sie lieben doch die Oma. Und sie wissen, was sie braucht. Saubere Hände. Dann sagen die Kinder, ist ja schon gut. Und haben kein Problem, sich die Hände zu waschen, weil sie ihre Oma lieben. Es gibt solche pädagogischen Drachen und Monster auf der Welt. Es gibt Lastwagen und Atomkraftwerke. Und auch die Welt ist voller pädagogischen Drachen und Monster. Ja, das sind aber auch Lebewesen. Die spucken Feuer. Sie meinen, dass sie recht haben. Sie machen eine Schimpfe. Ja, ja, das brauchen die eben. Wieso habt ihr denn die Hausaufgaben nicht gemacht? Wie wollt ihr denn versetzt werden? Alle machen sich klein. Meine Kinder machen sich nicht klein. Sie wissen, es gibt solche Menschen. Und dann denken sie ganz anders darüber nach. Sie richten sich innerlich auf und ganz erstaunt. Was hat er denn eigentlich? Schlecht geschlafen, krach mit seiner Frau. Was ist denn los? Sie kriegen auf einmal ihn als Person mit und sie wissen, er muss sein Gesicht wahren. Sie können das nicht aussprechen vor der Klasse, wie geht es Ihnen heute nicht gut, sondern sie gehen nach dem Unterricht zum Lehrer, legen die Hand auf seinen Namen und sagen, Herr Müller, das schaffen wir schon mit der Versetzung. Und der Lehrer ist begeistert. Sie sind einfühlsam, auch in pädagogische Drachen und Monster. Und ich kriege zu hören, was hast du für gut erzogene Kinder? Da sage ich natürlich gar nichts zu, sind ja nicht erzogen. Gerade weil sie nicht erzogen sind, haben sie die Sensibilität zu gucken, was braucht der andere denn eigentlich? Also, die amikativ groß werdenden Kinder haben die Kraft, sich zu lieben, sich zu mögen und dann zu schauen, was ist draußen rechts und links los und gehen damit konstruktiv um, aber auch nicht über ihre Grenze. Wenn der Lehrer zu viel will, dann sagen sie Nein. Und dieses Nein, das merkt der Lehrer, ist von ganz anderer Qualität. Der wird den Teufel tun und diese Kinder bedrängen, weil die einen tierischen Aufstand da machen. Die sind auch privilegiert. Die Lehrer machen auch einen Bogen um diese Kinder drum. Und er braucht doch diese Kinder, damit seine Arbeit in der Klasse funktioniert, weil er auf jedes konstruktiv mitarbeitende Kind angewiesen ist. Unsere Kinder überstrapazieren den Lehrer auch nicht. Sie wissen, ohne Hausaufgaben rastet er aus, also kriegt er seine Hausaufgaben. Aber nicht unbedingt zu Hause am Schreibtisch gemacht, sondern im Bus oder unter der Bank. Wie es gerade geht. Aber der Kaiser kriegt, was der Kaiser braucht, aber nicht über die Maßen.
Was macht man in der Amikation anders?
Mit der Frage kommst du nicht weiter. Das kann man nicht erklären. Wie soll ich dir ein anderes Herz vorstellen? Was machst du am CCP anders? Du siehst auf einmal, dass die Menschen gleiche Rechte haben. Was mache ich anders, wenn ich von meiner Frau sage, sie ist gleichwertig? Was mache ich konkret anders? Wie soll ich das erklären? Mache ich eine Strichliste und gehe jeden zweiten Tag abwaschen? Wie wird das konkret, die Gleichwertigkeit? 1901, zwei Männer diskutieren. Der eine sagt, meine Freundin ist ein richtiger Mensch. Sehe ich auf ihrem Kopf die Königskrone. Bist du bescheuert, sagt der andere. Das haben die doch überhaupt nicht. Wir Männer sind die richtigen Menschen. Bist du etwa fürs Wahlrecht für Frauen? Finde ich gut. Er ist also ganz entsetzt. Und dann sagt er zu seinem Freund, wie willst du das denn machen? Und jetzt kommt die Antwort. Er sagt, das weiß ich nicht, sagt der andere. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich mache es irgendwie. Ich werde keine Strichliste führen wegen der Gleichberechtigung, dass ich jeden zweiten Tag abwasche. So wird das nicht gehen. Irgendwie. Was heißt denn irgendwie, sagt der andere. Keine Ahnung. Dann treffen die sich nach 20 Jahren wieder. Bist du immer noch der Auffassung, dass du mit deiner Frau da gleichwertig zusammen bist? Ja, sagt er. Was hast du denn jetzt konkret anders gemacht? Das kann er nicht beantworten. Sagt er, wer hat denn entschieden, ob Kino oder Party? Er sagt, was willst du denn da hören? Meinst du, wir haben dann gleichgewichtig am Dienstag entscheidet sie, am Mittwoch ich? So geht das nicht. Ja, wie geht das denn? Das kann man nicht erklären. Was kann man denn erklären? Man kann nur erklären, ich habe ein anderes Herz, ein anderes Gefühl. Wie ist denn das andere Herz? Beispiel, das ist eine wichtige Frage. Beispiel, Kirschbaum. Ein Kirschbaum, 20 Kinder, eine Leiter mit 20 Sprossen. Die Kinder krabbeln da hoch, sie sind 3 Jahre alt. Wann greifen die Mütter ein? Na dann, wann ihnen das zu viel wird. Die eine Mutter bei Sprosse 1, bei Sprosse 2, bei Sprosse 3. Eine sagt, ach, der kann ruhig bis Sprosse 20 klettern, der fällt nicht. Die nächste sagt, ich nehme die ganze Leiter weg, ich habe keine Lust auf das Theater. Verschieden. Es kommt ein zweiter kleiner Film, nochmal ein Kirschbaum, also derselbe Kirschbaum. Dieselbe Leiter, aber 20 andere Kinder, 20 andere Mütter. Die Kinder sehen den Kirschbaum, die Leiter da, die Leiter auch, die Mütter. Sprosse 1 runter, Sprosse 2 runter, Sprosse 3 runter, die ganze Leiter weg. Genau wie eben. Jetzt sage ich, bei einem der beiden Kirschbäume waren nur amikative Mütter. Und beim anderen waren nur pädagogische Mütter. Ja, woran kann man das denn erkennen? Ja, könnt ihr jetzt gleich erkennen. Wir sehen die Filme jetzt nochmal, aber jetzt bekommt ihr eine Brille von mir. Mit dieser Brille kann man Gefühle erkennen. Und Gefühle sind im Herzen, also wir lassen den Film laufen, den ersten Film. Jetzt seht ihr, dass aus den Herzen der Mütter Strahlen rauskommen. Wir machen ein Standbild. Jetzt kann man die Strahlen sich mal ansehen. Da kommt ein ganz langer roter Strahl aus der Mutter da hinten, die ist, hat so einen grünen Hut auf. Guckt euch doch mal die Mutter an. Roter Strahl, kann man messen, ist 3,10 Meter. Was ist denn rot für ein Gefühl? Handbuch für Gefühle steht drin, rot ist die Liebe. Aha, sie liebt ihr Kind 3,10 Meter. Und dann kann man grün ansehen, grün ist die Freude. Sie freut sich über ihr Kind 4,50 Meter. Und jede Mutter hat so andere Gefühlsstrahlen, aber auch verschiedene Gefühle. Und dann kommt so ein Gefühl, guckt euch mal das grün-gelbe Gefühl an. Ja, die eine hat 3 Zentimeter, die andere 30 Zentimeter. Ja, die hat ja 7,80 Meter. Was ist grün-gelb? Verantwortungsgefühl. Sie fühlen sich für ihre Kinder verantwortlich. Die eine mehr, die andere weniger. Jetzt kommt der zweite Kirschbaum und man sagt, guckt euch mal die Mütter an. Und die haben dann also rot und die haben grün und die haben blau und die haben violett und die haben braun. Ganz viele Gefühle. Sie haben aber eins nicht. Wo ist denn eigentlich grün-gelb? Ihr nehmt die Lupe und guckt und nochmal einen Film und nochmal ein anderes Standbild. Diese 20 Mütter vom zweiten Kirschbaum haben das Gefühl nicht. Sie fühlen sich nicht verantwortlich. Ihr Herz ist anders. Das Herz ist aus vielen Mosaiksteinchen zusammengesetzt mit vielen Gefühlsteilchen. Da ist nicht das Gefühlsteilchen zu finden, Verantwortung. Die fühlen sich nicht verantwortlich für Kinder. Haben die nicht. Ist weg. Sehr seltsam. Das sind die amikativen Mütter. Aber so eine Brillen gibt's nicht. Wenn ich, die könnte ich dir jetzt geben, dann würdest du mein Herz gucken und sagen, ah, da kommt kein Grün-Gelb raus. Also das ist schlecht zu erklären. Kann man das nicht sehen an der Praxis? Was machst du anders? Wie fühlt sich dann? Das kann man so nicht erklären, nur mit solchen Hilfsbildern.
Setzt sich in der Amikation nicht immer der Erwachsene durch?
Ja, nur da, wo man eine Chance hat. Wo haben wir denn Chancen? Wo haben wir mehr Macht als Kinder? Wir haben mehr Geld. Es gibt keine Überraschungsei. Wir haben mehr Argumente. Wir können sie an die Wand diskutieren. Und wir haben die Macht der Muskeln. Na, man kann also die Fingerchen aufbiegen und den Schokoladenhasen wegnehmen und die Zigarettenkippe wegnehmen und so. Diese Macht haben wir. Die Kinder haben andere Macht. Die Macht der Töne. Das nennt man psychosomatische Machtmittel. Die haben solche Frequenzen drauf, dass die Großen froh sind, wenn das aufhört. Bei Mama muss ich Frequenzen ausstoßen. Ich muss 9765 Hertz, einen hohen Schrillton, kombinieren mit 593 Hertz, so einen normalen Brummton. Wenn ich dann auch so ein tiefes Gequake drunter lege, 35 Hertz, und das alles gleichzeitig, die funktioniert, nachts, wenn wir schlafen, von 12 bis 1, tauschen die Kinder sich mit dem Handy aus. Wie kriege ich meine Mutter in den Griff? Die haben heftigste Machtmittel. Das ist aber nicht so, dass die Konflikte in kreativen Beziehungen immer auf diesen Machtkampf rauslaufen. Da würde ich sagen, gewinnen die Erwachsenen 4 und die Kinder gewinnen 6 von 10 Konflikten. Das ist ganz, ganz anders. Es ist so, wenn du nicht die Seele verändern willst, dann muss der sich auch nicht verteidigen. Raus aus meiner Seele. Das muss nicht sein. Keine Überraschung sei, der Kurze knallt sich auf die Fliesen an der Ladenkasse. Mutter ist modern, hat Kurse mitgemacht, Seminare besucht. Erstmal Augenhöhe herstellen, sie geht in die Hocke. Dann Ich-Botschaften und freundlich, einfühlsam, psychologisch geschickt mit dem Kind reden. Und der Kurze sagt, Mama, wofür hältst du mich? Lass diese blöde Technik bleiben, diese moderne Zeug, was du gelesen hast. Mir geht es um was vollkommen anderes. Mir geht es nicht um das Überraschungsei. Die Schokolade schmeckt gar nicht, das Plastikzeug darin interessiert mich nicht. Ich mache hier diesen Aufstand wegen was ganz anderem. Raus aus meiner Seele. Ich habe keine Lust, dass du da wieder rumfummelst. Ich müsste da was einsehen. Schau doch mal in die Nachbargasse. Der Kollege da drüben, 5 Jahre wie ich, kriegt auch keine Überraschungsei. Und der Vater sagt einfach nur, ist nicht, nein. Und der geht ihm nicht in die Seele. Der muss nichts einsehen nebenan. Dieser Vater bin ich und der könntest auch du sein. Du könntest die Mutter von der Nachbargasse sein, die sagt, ist nicht, Punkt. Nicht, weil du recht hast. Nicht, dass der was einsehen muss. Wenn man nicht in die Seele geht, muss der andere sich nicht verteidigen. Dann hat man Kraft gespart. Man kann hören, wer bin ich und wer bist du. Die Dringlichkeit merken. Ich sage, 2 Eisbällchen. Dringlichkeit 40%. Die Kinder sagen, Papa, 3 Eisbällchen. Welche Unbescheidenheit. Man ist nett, da kommen die gleich wieder mit 10 Eisbällchen. Sofort das Unkraut ziehen. Nee, sage ich, das ist pädagogisch. Die sagen doch nur ihr Ding, ihre Geschichte. Heute bitte 3 Bällchen. Da muss ich nicht die Seele verändern. Leute, sage ich, 2 Bällchen. Papa, bitte. Ich habe 60%, 70% draufgelegt, die Kinder 80%, dritter Durchgang. Aber bei dem schönen heißen Wetter, wir brauchen 3 Eisbällchen. Und das geht ein paar Mal hin und her. Und dann kommt die Sekunde der Wahrheit. Du merkst ganz genau, wem ist es wichtiger. Also, du bist frisch verliebt mit deinem Freund, ihr seid 3 Tage zusammen. Gehen wir ins Kino oder gehen wir auf die Party? Das geht 3 Mal hin und her und dann gehst du ins Kino. weil es deinem Freund so wichtig ist. Oder er geht auf die Fete, weil es dir wichtig ist als ihm. Er sagt, das ist kein Thema, dann gehen wir auf die Fete. Tja, ist das eine Niederlage für den, der nachgibt. Das ist aber kein wirkliches Nachgeben, keine wirkliche Niederlage. Es ist was ganz anderes. Ich gehe mit dir deinen Weg, weil es dir so wichtig ist. Ein Mittragen, nicht ein Verlieren und Verlust. Also, das geht dreimal hin und her mit den Eisbällchen. Und dann kommt die Sekunde der Wahrheit. Wem ist es wichtiger? Ohne Mogeln. Und dann merke ich, denen ist es heute wichtiger als mir. Und dann sage ich, okay Leute, drei Eisbällchen. Oder die Kinder merken, dem Papa ist es wichtiger als mir. Dann sagen die Kinder, ich gehe ja jetzt ins Bett, ich mache jetzt die Hausaufgaben, ich räume jetzt auf. Okay, zwei Bällchen. Das ist wie Zauberei. Die Konflikte beginnen. Es geht ein paar Mal hin und her. Dann ist der Konflikt wie weggepustet. Das nenne ich eine empathische Konfliktlösung. Aber Lösung hört sich so nach Mühe an. Das ist einfach vorbei. Wie wenn du frisch verliebt bist. Da wirst du auch nicht an einer Konfliktlösung arbeiten. Fete oder Kino. Das ist doch viel zu hochgestochen. Das passiert einfach. Ne, weil man sich mag. Und so ist das in emigrativen Familien ganz genauso. Aber nicht immer. 90%, also fast alle Konflikte, die ich mit meinen Kindern hatte, lösten sich in Luft auf. 10 bleiben übrig. Ich kann nicht mit dir deinen Weg gehen, ich mit dir auch nicht. Dann kommt die reine Machtfrage, wer hat mehr Macht? Und von den letzten 10 Konflikten gewinnt der Erwachsene 4 und die Kinder gewinnen 6. Und das ist auch keine Klopperei, weil man ja sieht, der hat das Geld, ich komme nicht gegen an. Da ist man nicht begeistert, kriegt kein Überraschungsei, aber man macht keinen Aufstand. Also so viel zu der Frage mit den Konflikten. Und dann nochmal in die Praxis reingeguckt und auch nochmal ein bisschen inhaltlicher Hintergrund. Es geht nicht darum, dass die Kinder tun können, was sie wollen in ihrer Selbstverantwortung, sondern dass sie innerlich die Person bleiben können, die sie sein wollen.
Muss man das Pädagogische in sich überwinden, um amikativ sein zu können?
Da gibt es ein Bild von mir. Das ist die Seele, das ist eine große Ebene für mich. So. Und da wächst in der einen Ecke der Ebene, wächst halt das, was du an pädagogischen Dingen aufgenommen hast. Also ein schöner Wald, die Montessori-Buche, die Alexander-Niel-Eiche, Comenius-Lilien und was du gut gefunden hast. Jetzt komme ich nicht daher und mache das kaputt. Lass es doch gelten, das ist ein Teil von dir. Du bist damit groß geworden und es sagt dir auch was. Und hast es studiert und es ist dir wichtig. So. Aber du kannst, wenn du willst, da hinten in dieser Ecke deiner Seele eine postpädagogische, amikative Sonnenblume pflanzen. Vielleicht noch eine und im Laufe der Zeiten wirst du sehen, ob du mal an dieser Blume riechst oder an dieser. Vielleicht ziehst du auch um. Aber nicht das, was in uns geworden ist, diskriminieren und schlecht finden. Das heißt, man kann natürlich, wenn man will, amikative Gedanken aufnehmen, sie in sich einbauen. Du merkst, es sagt dir was, ohne die Pädagogik in dir schlecht zu machen. Das ist klar. Aber im Nachdenken geht es schon darum, zu überlegen, was braucht denn die amikative Blume? Was braucht es denn für Dünger, für Sonnenschein? Vielleicht braucht die eine ganz andere Sonne. Also man macht sich Gedanken und da kommt die Klarheit und Wahrheit des Denkens und das scharfe Schwert der Trennung, dass ich sage, Pädagogik will missionieren. Da weiß man, was für andere Menschen gut ist. Aber das ist nicht amikativ. Da will man das nicht. Es ist also, die Welten sind ganz klar getrennt. Das ist ein Radikalismus. Man kann es nicht vom Konzept her vermischen. In der Seele schon, hat man beides. Aber nicht im Nachdenken.
Ist Amikation also gut für die Kinder?
Noch ein Beispiel. Ich komme von dem Vortag nach Hause, was bringe ich denn meiner Frau mit? Weiß ich nicht so genau. Sagt mein Freund zu mir, na, was bringst du denn mit? Ich stehe vorm Geschäft. Ach, mon chéri oder eine Rose? Sagt er, kommst du nicht klar? Nee, sage ich. Sagt der Mensch, was ist denn gut für ihre Entwicklung? Schick mal. Deswegen kaufe ich doch nicht mon chéri, weil das gut für die Entwicklung meiner Frau ist. Das ist doch absurd, da kann man doch nur grinsen. Ich bringe ja schon was mit. Was denn? Wo ich meine, subjektiv, das macht ihr mehr Freude, die Rose. Aber ich bringe doch nicht die Rose mit, weil das gut für ihre Entwicklung ist. Das ist doch Quatsch. Ich stehe vor dem Geschäft und überlege, was schenke ich denn meinem Neffen zum Geburtstag? Der wird 3 Jahre. Sagt mein Freund, kommst du nicht klar? Nee, sage ich, komm nicht klar. Was überlegst du? Nee, sage ich, ein Teddy oder ein Lego? Sagt er, entscheide dich doch. Nee, weiß ich nicht. Was ist denn gerade dran in dem Alter? Was ist denn gut für seine Entwicklung? Gute Frage. Was braucht denn so ein 3-Jähriger? Und jetzt höre ich den 3-Jährigen neben mir stehen. Sag mal, wie unterhaltet ihr euch denn über mich? Ihr überlegt, was für meine Entwicklung gut ist. Wer seid ihr denn? Mensch, Onkel, bring mir was mit, wo du meinst, dass mir eine Freude macht. Für meine Entwicklung bin ich selbstverantwortlich. Das habe ich verstanden.
Amikation kritisiert an der Pädagogik, dass sich Erwachsene über Kinder stellen. Das verstehe ich nicht.
Ich lese mal was vor von Thomas Gordon. Thomas Gordon schreibt, Zwei kleine Passagen. Die Eltern in unseren Kursen begrüßen es sehr, daran unterwiesen zu werden, wie sie kindliches Verhalten verändern, das für sie unakzeptabel ist. Manche erklären im Kursus, ich kann kaum erwarten, nach Hause zu kommen und es an etwas auszuprobieren, das mein Kind zu meinem Ärger seit Monaten getan hat. Kinder wie Erwachsene behandeln. Er beschreibt verschiedene Methoden und er möchte den Kindern keine Niederlage bereiten. Und seine beste Methode heißt die niederlagelose Einstellung. Also, Kinder wie Erwachsene behandeln. Die niederlagelose Einstellung nach Methode 3 gibt den Kindern zu verstehen, dass ihre Bedürfnisse den Eltern auch wichtig sind und dass man den Kindern zutrauen kann, als Gegenleistung Rücksicht auf die elterlichen Bedürfnisse zu nehmen. Das heißt, Kinder ebenso zu behandeln, wie wir Freunde oder den Ehepartner behandeln. Diese Methode ist so wohltuend für Kinder, weil sie so gerne das Gefühl haben, dass man ihnen vertraut und sie als Gleichgestellte behandelt. Methode 1 behandelt Kinder, als ob sie verantwortungslos sind und nichts im Kopf haben. Ist das ähnlich wie das, was ich gesagt habe? Ich blende diesen Text jetzt vor einen Hintergrund, wo euer Gefühl und euer Nachdenken weiterentwickelt ist in dieser ganzen Thematik, Männer-Frauen-Unterdrückung. Ich lese das Gleiche nochmal vor diesem Hintergrund. Der merkt sofort, was das für ein Text ist. Ich tausche nur was aus. Ich lese statt erwachsene Männer und statt Kinder lese ich Frauen. Die Männer in unseren Kursen begrüßen es sehr, darin unterwiesen zu werden, wie sie weibliches Verhalten verändern, das für sie unakzeptabel ist. Manche erklären im Kursus, ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und es an etwas auszuprobieren, das meine Frau zu meinem Ärger seit Monaten getan hat. Frauen wie Männer behandeln. Die niederlagelose Einstellung nach Methode 3 gibt den Frauen zu verstehen, dass ihre Bedürfnisse den Männern auch wichtig sind und dass man den Frauen zutrauen kann, als Gegenleistung Rücksicht auf die männlichen Bedürfnisse zu nehmen. Das heißt, Frauen ebenso zu behandeln, wie wir Freunde oder Kollegen behandeln. Diese Methode ist so wohltuend für Frauen, weil sie so gerne das Gefühl haben, dass man ihnen vertraut und sie als Gleichgestellte behandelt. Methode 1 behandelt Frauen, als ob sie verantwortungslos sind und nichts im Kopf haben. Ja, da kann man doch nur entrüstet grinsen. Bei Frauen, Männern ist das ein absolut unmöglicher Text. Da merkt ihr, das geht so nicht. Das ist keine Gleichwertigkeit. Die Männer maßen sich an, über Frauen so nachzudenken. Das sind ja nette Männer und gütige Männer. Aber sie stehen drüber, das geht so nicht. Drehen wir den Text rum, ist ein toller Text. Progressiv. Nee, sag ich. Mich entrüstet das genauso. Und wenn ich das Kind bin und mir sowas durchlese, Thomas Gordon, sage ich, wie denkst du denn über mich nach, ich bin 3 Jahre alt? Methodisch mit mir umgehen, Motivation, Evaluation, was soll denn der Unsinn? Ich bin ein Mensch, ich mache normale Beziehungen mit mir. Komm raus aus deinem Haus und sag, wer du bist, Authentizität. Aber doch nicht so ein Schnickschnack. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Schreibt ihr da Bücher drüber? Das wird an Universitäten gelehrt. Ihr habt da wohl einen Knall in der Rübe. Ihr kriegt einen Anfall. So sehe ich die Dinge. Ja, das könnt ihr mit jedem Text machen, vergleichen. Tauscht einfach aus, Kinder mit Frauen, Erwachsene mit Männern und ihr merkt den Chauvinismus, den Geist, dass sich einer drüber stellt. Das sind keine bösen Leute. Sie lieben die Kinder, aber sie stehen drüber. Und sie haben Respekt vor den Kindern, sie achten die Kinder. Und man kann Sklaven achten und vor Sklaven Respekt haben. Wenn du Sklaven hast, kannst du sorgsam und gut mit ihnen umgehen. Dann kommen die Farmer zusammen. Wie geht ihr mit den Sklaven um? Und dann kommen Diskussionen und Gespräche nach einer. Die sind viel effektiver, die arbeiten viel besser, die sind sogar glücklich, meine Sklaven. Die haben eine gute medizinische Versorgung, ich habe denen schöne Hütten gebaut, die lieben mich und die achten mich und ich achte sie auch. Toll, wie man mit Sklaven umgehen kann. Und der andere sagt, ich peitsche die nur, das ist vorbei. Das ist schwarze Pädagogik. Man geht heute achtsam, demokratisch, partnerschaftlich, psychologisch geschickt mit Kindern um, mit den Sklaven. Ich komme da und sage, ich beende die Sklaverei. Das ist der Punkt. Kein Respekt vor Sklaven haben. Nein, keine Sklaverei haben. Das ist der Punkt. Nicht demokratisch partnerschaftlich mit Kindern umgehen, sondern gleichwertig mit ihnen umgehen. Naja, dann haben die anderen natürlich schlechte Karten. Wenn ich sage, ihr seht die Kinder wie Sklaven, das kann ich ja nicht ändern. Nur man kann auch dazu stehen. Nee, ich finde aber Sklaven wichtig. Ohne Sklaverei bricht hier die ganze Baumwollindustrie zusammen. Die Leute, die Sklaven gehalten haben, hatten ja auch Gründe. Die haben ja auch Argumente. Die haben auch dagegen gehalten. Und die Leute, die sagen, Frauen kriegen kein Wahlrecht, haben auch Gründe. Fahrt doch mal in die Schweiz und diskutiert mit denen. Fahrt doch mal zu den Taliban. Da gibt's auch Gründe. Also ich mache sie ja nicht schlecht. Ich bin nur jemand anders. Nun, pädagogische Leute haben auch ihre Gründe, weshalb sie sich verantwortlich fühlen. Das ist ja schon in Ordnung. Ich bin nur jemand anders. Und ich schlage vor, Schaut doch mal durch diese Tür. Man kann Frauen und Sklaven und Kinder auch anders sehen, wenn man das will.
Wie sind Sie zur Emigration gekommen?
Das kommt aus meiner Biografie, aus meiner Lebensgeschichte. Ich habe in meiner Kindheit sehr viele Elemente und Einflüsse gehabt für diese Gleichwertigkeit in jeder Hinsicht. Ich bin im Wald groß geworden, das wären nur viele andere auch. Aber bei mir hat es eine besondere Entwicklung genommen. Ich hatte eine halbe Stunde zu Fuß durch den Wald zur Schule. Natürlich haben wir nachmittags, wir Kinder im Wald gespielt. Und der Wald hat keine pädagogische Einstellung. Wer hat nicht pädagogisch studiert, kein Examen gemacht. Der findet einfach statt. Wenn ich da vom Ast runtergedonnert bin, da hat der Wald nicht gesagt, siehst du, das fand einfach statt. Eine lange Zeit meines Lebens, die Kindheit über, bin ich umgeben gewesen von Wesen, die nicht Pädagogik ausgestrahlt haben. Das hat gesessen, diese Botschaft. Das ist so ein Beispiel. Und ich habe viele solcher Informationsschnipsel bekommen in meiner Kindheit. Beispielsweise war ich dann nachher in der Pubertät sehr gut im Sport, bin mit 15 Jahren 100 Meter gerannt mit 10,7. Das ist also schon nicht schlecht. Da war ich auf Bundesebene und im Ausland, habe Wettkämpfe gemacht, so, und das war schon gut. Und unser Trainer hatte wirklich die Auffassung, dabei sein ist besser als gewinnen. Und das war im Unterschied zu ganz vielen anderen Vereinen, die ich kennengelernt habe. Er sah die Gleichwertigkeit. Wettkämpfer, muss nicht einer besser sein als der andere. Und wenn wir dann mit gegeneinander gerannt sind, hatte ich auch diese Einstellung. Das war auch wieder so eine Gleichwertigkeitsgeschichte. Ein drittes kleines Bild, was ich erzählen will. Wir waren in der Aula. Ich war 12 Jahre im Gymnasium. 600 Leute und die Lehrer. Und es kam jemand zu Besuch. Ein Indianer. Mit vollem Kopfschmuck. Das war sehr exotisch. Und nun kann man ja, wenn da so ein komisches Federwesen kommt, natürlich kichern und das komisch finden. Das war aber nicht. Es war eine achtungsvolle Atmosphäre. Diese Gleichwertigkeit verschiedener Kulturen war einfach da. Und das war in den 50er Jahren. Da stand man noch über Indianern und sagte noch Neger und sowas. Also das hat mich auch ganz tief beeindruckt, dass man diesen Fremden dort respektiert. Und diese Gleichwertigkeitsgeschichten habe ich ganz viel gehabt. Ich habe auch Jura studiert, Rechtswissenschaft, wo es auch auf Gleichwertigkeit ankommt, also in der demokratischen Rechtsgeschichte. Dann Pädagogikstudium und da tönte es mir entgegen aus den heiligen Hallen der Universität, willkommen, du hilfst, dass Kinder Menschen werden. Ich habe einen Vogel gezeigt, ich habe einen Anfall gekriegt. Ihr werdet doch nicht den Fehler der Mission machen, dass man sich als Erwachsener über Kinder stellt. Das hat mich dann so, also das war offenkundig, dass das nicht mein Weg sein konnte. Also es kommt aus meiner Biografie. Und dann die Konfrontation mit dem monolithischen, absoluten Geist der Pädagogik. Wir machen aus Kindern Menschen. Heute bitte demokratisch, partnerschaftlich, einfühlsam, Augenhöhe, Ich-Botschaften, Rollenspiel und Kreisgespräch, Selbstansicht, Situationspädagogik und der ganze Kram. Nicht mit der Brechstange. Fein und sanft. Die Sklaven, die wir haben, die werden wir vornehmen, eine gute medizinische Versorgung, schöne Häuser bauen, die müssen fröhlich sein, sonst entwickeln die sich nicht richtig. Sonst pflücken die nicht richtig die Baumwolle. Nee, sage ich, ich will das alles nicht. Also da kam das her. Ja. Aus meiner Biografie. Noch eine Frage? Jemand was? Soll ich die Dinger da durchgehen? Ja. Sollen wir aufhören? Ist gut. Pause machen. Wie spät ist denn? Bis 11:30 ist Unterricht, oder? Was wollt ihr denn? Werdet ihr jemals gefragt, ob ihr den Unterricht vorher beenden dürft? Ja? Kann ja sein. Eure Lehrer können ja durchaus Kontakt zu amikativen Ideen haben. Das gibt's ja immer wieder solche Leute. Ne? Nur ist auch klar, eure Lehrerin gibt euch ja auch Noten. Die Machtverhältnisse sind da völlig klar. Ihr seid abhängig, ne? Wenn ihr Examen machen wollt, seid ihr von eurer Lehrerin abhängig. Und da kann sie nicht über den Chat, das ist die Struktur. Und wenn sie noch so nett zu euch ist, letztendlich gibt sie euch die Noten. Das ist ein klarer Machtfaktor. Wenn man das weiß, dann kann man sich benehmen und auch von ihr nicht zu viel verlangen. Ne? Denn wenn sie dann um der Nettigkeit willen, weil sie sagt, ich möchte gleichwertige Beziehung zu meinen Schülern haben, die Regeln verletzt, verliert sie ihren Job. Sie kann nicht gleichwertig mit euch umgehen, weil sie per Struktur, per Gesetz, per Hausordnung die Macht hat, euch zu beurteilen. Das kann man ja bescheuert finden, aber es ist die Realität. Deswegen wird eine gleichwertige Beziehung zwischen einem Lehrer und einem Schüler nicht möglich sein, es sei denn, man ändert die Struktur.
Sie haben ein wissenschaftliches Forschungsprojekt mit Kindern im Alter von 3 bis 17 Jahren durchgeführt, um der Emigration auf den Grund zu gehen. Was haben Sie mit den Kindern und Jugendlichen gemacht?
Das, was gerade anlag. Wir haben uns getroffen. Also wie wenn du dich nachmittags mit deinen Freundinnen triffst. Was machen wir denn heute? Das weiß keiner so genau. Dann gammelt man so rum, hört eine Kassettenrekorder, auf einmal kommt die Idee, lass uns doch mal an See gehen. Ach nee, ach doch, und zack, seid ihr am See. Was passiert jetzt? Da kommen ein paar Jungs, dann gibt es also irgendein Theater oder was weiß ich. Es entwickelt sich.
Haben Sie ein Programm gemacht?
Nein, das ist ja Pädagogik. Ich kam dahin, 15 Uhr war Treffpunkt, da konnte ich sehen, dass ich pünktlich war. Und dann kam ich an mit meinem Auto und dann hieß es immer, weg hier. Wir wollten ins Auto und aus dem Dorf raus. Dann haben wir angehalten, nach 2-3 Minuten, was machen wir denn heute? Und dann kamen Ideen oder es kam keiner. Wir hatten oft überhaupt keine Idee. Das war mir dann zu langweilig. Mir war der vierte oder fünfte im Auto. Dann hatte ich eine Idee. Wir fahren erstmal ins Baggerloch, sehen wir weiter. Von mir aus, dann fuhren wir ins Baggerloch. Ja, was jetzt? Dann liefen sie da rum und dann passiert irgendwas. Also man geht in den Augenblick, in die Situation, so wie wenn Kinder sich nachmittags treffen. Wenn du 12 bist, ihr trefft euch nachmittags nach der Schule am Kirchplatz, irgendwas wird da schon passieren. So war das auch.
Waren Sie wirklich immer auf gleicher Augenhöhe mit den Kindern?
Ja, das muss man wieder auf die Goldwaage legen, ob ich das wirklich war. Aber ich wollte sehen, wer sie sind. Ich hatte kein pädagogisches Herz.
Haben Sie alles mitgemacht?
Nur, wenn ich wollte. Wenn ich nicht wollte, habe ich nie mitgemacht. Also manche Sachen habe ich mitgemacht, manche habe ich mich gewundert, wie die da in den Teich gegangen sind. Nur da war kaltes Wetter, dann ging da einfach jemand in den Teich mit Gummistiefeln. Sag, pass auf, dass das Wasser nicht reinläuft. Dann war das Wasser drin. Dann sage ich, so ein Mist, da kam der Nächste. Das dritte Mädchen sprang einfach in den Teich. Da kriegt die ganz andere Probleme, nicht wegen nasser Klamotten. Dann sage ich, bleib bitte, wenn ihr das schon macht, bleib bitte in der Nähe. Dann schwamm die raus. Was weiß ich, im April oder was. Aber es entwickelte sich. Und irgendwann war es dann auch gut. Dann sage ich, los Leute, jetzt raus. Wie geht's jetzt weiter? Die Kinder zitterten. Ja, was soll man machen? Das Abenteuer war toll, es war fantastisch. Das hätte ich nie geglaubt, dass ich sowas überhaupt überstehe und zulasse. Aber so war das Leben. Die Kinder wollten mit dem Gummistiefel in den Teich, dann wollten sie sich eintauchen, dann wollten sie eine Runde schwimmen. Und das im April. Die waren also 8, 9 Jahre alt. Dann waren sie kalt. Dann war ich dran. Sag ich, alle Mann ins Auto, alle Klamotten ausziehen. Die mussten sich ausziehen, ich hatte ein paar Decken mit in die Decken wickeln, dann Auto, wir fahren, 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 Heizung an, dass sie warm wird und ab nach Hause die Klamotten waschen. Und so war's. Dann habe ich mir was einfallen lassen, dass sie keine Erkältung kriegen. Kamen die nach Hause mit nassen Klamotten, mit Decke umgehüllt. Dritte Stiege hoch oder was? Ja. Was sagen die Eltern? War's schön? Ja, das war's.
Kann man im Kindergarten so arbeiten?
Das ist eine feine, sanfte Angelegenheit, die ihr im Kindergarten natürlich auch genauso machen könnt. Ihr könnt euch in den Augenblick treiben lassen, ihr habt ein paar Vorgaben, was heute dran ist, habt das im Team besprochen. Es wird das und das gemacht, es wird gebastelt, es ist Adventszeit, so ein paar Sachen für Weihnachten. Das kann man dann gucken. Ob die Kinder das mitmachen oder nicht, wird man dann sehen. Und hinterher seid ihr doch alle draußen am Kastanien suchen. Das Motto für einen Kindergarten ist nicht, die Kinder haben das und das gelernt, sondern das Motto ist, wir hatten einen schönen Tag. Wenn ihr so auseinandergeht und die Kinder fühlen, es war schön, das reicht. Mehr muss nicht passieren. Wie kann man das anzetteln? In die Situation gehen. Aber nicht aus pädagogischen Gründen. Einfach machen. Sich trauen.